Der Titel dieser Predigt ist der zweite Brief. Und wenn wir sehen, wie liebevoll der Apostel Johannes seine Hände ausbreitet über seine Kinder, dann dürfen wir unter anderem davon ausgehen, dass sein erster Brief in der Absicht geschrieben wurde, eine schützende Mauer um die Gemeinde herum zu ziehen. Im höchsten Grad wachsam und unter viel Gebet, wobei Johannes immer wieder von der Wahrheit zeugt. Ja, gezielt von der Wahrheit, damit uns Glaubensgeschwistern die Freude an Christus im vollen Ausmaß erhalten bleibt. In unserer trauten Gemeinschaft mit dem liebenden Vater und seinem herrlichen Sohn. Allerdings hat Johannes inzwischen zu seinem Leidwesen erfahren, dass sich Irrlehrer eingeschlichen haben in die Gemeinde und dass die Liebe der Brüder untereinander zu erkalten beginnt. In mancherlei Hinsicht. Ob das jetzt in Pergamon gewesen ist oder in Thyatira, wissen wir nicht. Aber ein Wort des Paulus wird auch hier wirksam. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Denn solche Zustände treffen und bewegen uns alle innerlich. Sowas trifft den Apostel Johannes zutiefst und es trifft auch jeden von uns, der die Brüder lieb hat. Und da folgt unter der Leitung des Heiligen Geistes dieser zweite Brief des Johannes, mit dem den betroffenen Gläubigen noch einmal konzentriert zugeeignet wird, was im ersten Johannesbrief schon so ausführlich an alle Gemeinden ergangen ist. Und einmal mehr ist das Thema Wahrheit und Liebe. Und so will dieser Lehrbrief die Kinder Gottes stärken und auch uns, so wie alle Leser in alten Jahrhunderten bis heute. Darum, wenn wir ihn aufmerksam lesen und das Gebet zu Jesus, dem Meister der Schrift, dann wird er uns durchdringen im Sinn des Apostels, damit wir nicht verlieren, was der Heilige Geist hier und in seinem ersten Brief für uns bereitet hat. Und schon stehen wir vor dem ersten Vers, der da lautet: Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit lieb habe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Der Episkopos. So beginnt er, dieser Brief an die auserwählte Frau. Und Johannes nennt sich gleich eingangs so als Episkopos und als Apostel tut er das ja völlig zu Recht und er tut das hier und auch später in seinem dritten, nicht aber im ersten Brief. Und da sollten wir auch vermehrt auf solche Details achten, gerade in unserer so hektischen Zeit. Also Johannes führt sich unter diesem Amtsnamen ein, um von vornherein das innige Band zu bezeichnen, das ihn verbindet mit denen, an die dieser Brief gerichtet ist. So wie auch Petrus seinerseits in seinem ersten Brief betont, die Ältesten, die unter euch sind, mahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. So waren die Apostel die ersten Träger des Ältestenamts. Sie waren die Aufseher, die Hüter und Beschützer der Gemeinde, wie dieses Wort Episkopos zu deuten ist. Und das erhält die Tatsache, dass die Würde dieses Amtes nicht eine Ordnung darstellt, die aus der Gemeinde hervorgewachsen ist, sondern dass es eine Stiftung ist, eine Gabe des Herrn, des großen Oberhirten der Schafe an seine Gemeinde. Und deshalb darf dieses Amt nicht vermengt und auch nicht verwechselt werden mit dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen. In diesem Sinne lesen wir der Älteste an die auserwählte Frau. Aber was mag das bedeuten an die auserwählte Frau? Charles John Ellicott, der lebte 1819 bis 1905, bemerkte in seinem Bibelkommentar hierzu, dass der im Jahr 50 nach Christus geborene griechische Philosoph Epiktetus behauptet hat, dass man zu seiner Zeit alle Frauen über 14 mit diesem Attribut angesprochen hat. Und er meint, dass es deshalb nicht sicher sei, ob Johannes hier im übertragenen Sinn spricht oder nicht. Johannes könnte diesen Brief ja an eine hochgestellte christliche Witwe geschrieben haben, so lautet übrigens der Kommentar in der Schlachterbibel. Im erweiterten Sinn wäre auch an eine einzelne Familie in der Gemeinde zu denken oder die Frau, die Herrin, die ja samt ihrer Schwester, die im Vers 13 ebenfalls den Namen Auserwählte trägt, könnte dann jemand gewesen sein wie etwa die Purpurkrämerin Lydia. Aber das Geheimnis wird dann wohl im dritten Brief gelüftet, wo Johannes schreibt, ich habe der Gemeinde geschrieben. Und das ist die Frau, die auserwählte Braut des Herrn, die Herrin, an welche der Älteste als Brautführer im Heiligen Geist voller Liebeseifer schreibt, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen, wie gleichfalls der Apostel Paulus sich ausdrückt in 2. Korinther 11, 2. Und eine weitere Parallelstelle haben wir in 1. Petrus 5, 13, wenn dort von diesem Apostel gesagt wird, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon. Und noch ein weiterer Gedanke ergänzt dieses Bild. Johannes hatte ja das von ihm sicher sehr geschätzte Alte Testament im Herzen. Und für ihn war es schlüssig, dass die auserwählte Frau mit ihren Kindern, die mit Christus ehelich verbundene Gemeinde und ihre Kinder, hier wiederkehren. Das ist ein Bild, eine Wahrheit, deren Anblick schon die alttestamentlichen Propheten im Heiligen Geist sehr erfreut hatte, wie zum Beispiel Jesaja, der dann in seinem 62. Kapitel schreibt, man wird dich nicht mehr die Verlassene nennen, noch dein Land als eine Verwüstung bezeichnen, sondern du sollst meine Lust an ihr und dein Land Liebesweib heißen. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein Mann ein Weib lieb hat, so werden dich deine Kinder lieb haben. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Der Apostel Johannes hat aber noch einen weiteren, einen besonderen Grund zu dieser Bezeichnung auserwählte Frau. Er schreibt ihr, als was sie sich zu bewahren hat in der letzten Stunde, wie ihr der Herr selber an die Gemeinde in Thyatira schreiben ließ, als da steht, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer also immer sich einlässt mit dem antichristlichen Geist, der bricht den mit dem Herrn Jesus geschlossenen heiligen Ehebund. Man hatte ja in Thyatira eine Prophetin geduldet mit dem vielsagenden Namen Isabel, als Lehrerin in der Gemeinde und als Verführerin zur Unzucht und zum Dienst am Nichtigen. Und da sagt der Herr zu uns, ich habe wieder dich, dass du solches zulässt. Und hier zeigt sich die furchtbare Parallele zu unserer Wohlstandschristenheit und ihren Auswüchsen, zu der geistlichen Unzucht und dem gleichzeitig gesteigerten Hang zum Dienst am Nichtigen, der die Wahrheit längst mehr und mehr überwuchert hat. Es ist es nichts Neues, musste doch schon der Prophet Hesekiel ausrufen, denn sie haben Ehebruch getrieben und Blut ist an ihren Händen, ja mit ihren Götzen haben sie Ehebruch getrieben und für sie sogar ihre eigenen Kinder, die sie mir geboren haben, durchs Feuer gehen lassen, so dass sie verzehrt wurden. Ja, wo sind denn heute die Kinder der Gläubigen? Wurden sie nicht den Smartphones geopfert? Geduldeter Unzucht und anderen Nichtigkeiten digitaler und moralischer Natur? Wie viele junge Menschen sind heute noch am Wort Gottes interessiert? Wo ist denn jegliche Sündenerkenntnis hin verschwunden? Und der Jakobusbrief spricht nicht ohne Grund die diabolisch modernisierten Gewissen an. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer als ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ja, was ist mit dir, du Frau, die Petrus hier anspricht? Was ist geworden? Eine Frau auf dem Tier? Ja, sollte denn wirklich die auserwählte Frau, die Herrin, sich einem anderen hingeben als ihrem Herrn, mit dem sie doch im Glauben hervorbricht wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie Heerscharen? So ist sie im Hohelied beschrieben, Kapitel 6, 9. Seine wunderbare Sicht, nicht wahr? Und auch das Wort, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Das Hohelied 8, 5. Ist diese Aussage nicht schön? Vergessen wir es niemals, dieses gnädige Wort Gottes. Und wir sehen schon an diesem ersten Vers im zweiten Johannesbrief, unser himmlischer Eheherr, der pflegt uns mit unserem allerschönsten Namen zu nennen, uns, die Seinen. Und diese Bezeichnung mahnt uns doch, das festzuhalten, was wir erhalten haben. Und so wechselt in diesem Brief die Anrede immer wieder zwischen dem Du und dem Ihr, weil es nämlich der ganzen Gemeinde insgesamt gehört, dieses Schreiben. Denn die einzelnen Glieder am Leib sind freilich zusammen die Gemeinde, die Frau. Einzeln aber sind sie die Kinder der Frau, in ihr geboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, das Wort, womit die Kinder genährt und erhalten und bewahrt werden sollen im ewigen Leben. Und dazu noch ein Wort der Braut aus dem Hohelied, um der Freude an der Wahrheit willen. Da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn in das Haus meiner Mutter gebracht hatte, ins Gemach derer, die mich empfangen hat. Und dann bringt sie alles zusammen in ein Wort, Liebe, Wahrheit und Zuneigung, wenn sie sagt, ich wollte dich führen, dich bringen ins Haus meiner Mutter, du würdest mich lehren. Ich würde dich mit Würzwein tränken, mit meinem Granatäpfelmost. Und so schüttet auch der Apostel als ihr Aufseher, ihr Hüter, als der Beschützer der Gemeinde auf Geheiß seines Herrn seine ganze Ältestenliebe aus zu der Gemeinde, zu der auserwählten Frau und ihren Kindern, indem er sie grüßt mit den Worten, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Was das ist die Gemeinschaft der Heiligen, so wie der Apostel sie ausdrücken darf im Sinn seines Herrn. Wie er schon in seinem ersten Brief geschrieben hat, wir verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und in gleicher Absicht schreibt er hier am Anfang schon im ersten Wort, ich zitiere noch einmal, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Und was hier besonders auffällt, ist, dass er gleich dreimal die Wahrheit nennt. Denn die Wahrheit, die ist das Fundament unserer brüderlichen Gemeinschaft in der Liebe. Und ich möchte das noch einmal extra wiederholen und betonen, denn der antichristliche Geist hat in den letzten Jahrzehnten hier böse Arbeit geleistet in vielen Versammlungen, wo man die sogenannte Liebe hochprozentuell über die Wahrheit gesetzt hat, sowohl in der Verkündigung als auch im Zusammensein und Beurteilen untereinander. Man hat das Wort aus dem gern zitierten Lehrbriefabschnitt in 1. Korinther 13 damit aber verstümmelt. Man hat den wesentlichsten Aspekt unter den Tisch gekehrt, der da lautet, sie, nämlich die Liebe, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und Johannes erinnert, nachdem der Korintherbrief schon mehr als 30 Jahre im Umlauf war, in seinem Wort an die Gemeinde hier dreimal an die Wahrheit als das wahre Fundament der Liebe. Wenn er also schreibt, wohlgemerkt im Heiligen Geist, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht dich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Und die Wahrheit, die ist niemand anders als Christus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Ihn meint Johannes, Jesus Christus, ihn, den das Evangelium verkündigt, ihn allein. So konsequent drückt sich die keusche Liebe des Apostels aus. Ein schier vergessenes Wort im heutigen Deutsch, nicht wahr? Keusche Liebe, reine, wahre Liebe. Niemand kann der Apostel damit das Vermögen zugestehen, wahrhaftig zu lieben, als nur dem, der die Wahrheit erkannt hat und um ihretwillen liebt und der auch in ihr lebt. In seinem ersten Brief war er vom Geist Gottes gehalten zu schreiben, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und jetzt betont er hier in seinem zweiten Brief so nachdrücklich, wahrlich lieb habe ich euch mit wahrhaftiger Liebe um der Wahrheit willen. So ist meine Liebe zu euch. Nicht aber meine allein, denn ihr seid ja reich geliebt von allen, die die Liebe Gottes in Christus erkannt haben, die Liebe, die bei uns bleibt. Und dabei stützt sich der Apostel auf das Wort seines Herrn, das er vor mehr als einem halben Jahrhundert von ihm empfangen hat und das auch uns gilt, die wir Christus angehören, wo der Herr Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Tröster, den Fürsprecher, den Herbeigerufenen, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Deshalb kann Johannes sagen, unsere Liebe ist wahrhaftige Liebe, denn was unsere Liebe entzündet und nährt, ist die Wahrheit selbst, die in uns bleibt. Wie auch Paulus das auf die ihm gegebene Weise ausdrückt, zieht an, was ihr bekommen habt, zieht an, was in euch bleibt, was bei euch bleibt, zieht an. Im Klartext heißt das, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Soll heißen, habt angezogen das Band der Liebe für immer, das Band, das sich um alle schlingt, um die Apostel und um alle, die die Wahrheit erkannt haben, um die Gemeinde, an die Johannes schreibt und auch um uns als eine heilige Familie vor Gott. Und sein Band ist nicht vergänglicher Natur. Und so gewiss die Wahrheit, deren Erkenntnis uns, so wie die Gläubigen damals beseligt, also rettet, so gewiss die Wahrheit in uns eine bleibende Stätte gefunden hat, so gewiss durch die Wahrheit auch die Liebe. Denn die Liebe, die ist unzertrennlich verbunden mit der im Glauben erfahrenen Wahrheit. Und deshalb kann Johannes hier zu Beginn seines Schreibens in freudiger Gewissheit ausrufen, die auf die Wahrheit gegründete Liebe wird in uns bleiben und mit uns sein in Ewigkeit. Und mein Lieber, das ist ein Auftakt in einem Brief, ein Auftakt göttlicher Zuneigung vom Herrn her. Johannes darf das nicht nur für sich selber anmerken, sondern er redet so freudig im Namen aller seiner Wahrheitsgenossen in fröhlicher Zuversicht. Die Liebe, die auf die Wahrheit gegründet ist, sie wird bleiben und sie wird in euch bleiben in Ewigkeit. Was ist das für ein Wort für unsere Zeit, wo die Liebe schon merklich im Begriff ist, zu erkalten? Und was schrieb Paulus diesbezüglich im Philipperbrief als der Apostel Jesu Christi? Und ich bitte auch dich, schreibt er, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Deren Namen im Buch des Lebens sind. Das sind auch hier die, an die Johannes schreiben darf, deren Namen unausgetilgt bleiben sollen in Ewigkeit. Wie unser Herr sagt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Dann sehen wir damit hin auf unsere Liebe, ob sie auf dem ewigen Grund der Wahrheit ruht. Die Frage ist, haben wir einander lieb, weil die eine gemeinschaftliche Wahrheit dich und mich und uns allesamt liebreich und liebenswürdig macht? Wird sie auch nicht mehr aufhören, unsere Liebe, so wahr die Treue Jesu Christi nicht aufhören wird, auch nicht die seines Trösters in uns, in welchen wir einander lieb haben. Der Apostel Paulus plädiert im Brief an die Epheser dafür, dass wir uns, als die Gläubigen, nicht täuschen lassen sollen von einer Scheinliebe auf Kosten der Wahrheit, wie sie vom Widersacher immer wieder untergemengt und leider von vielen akzeptiert wird. Paulus spricht in Epheserbrief von wahrhaftiger Liebe, nur von der Liebe, die sich auf die Wahrheit gründet. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Rechtschaffen muss sie sein, die Liebe, damit wir in allen Stücken hinanwachsen können zu dem, der das Haupt ist. Und das heißt, liebhaben in Wahrheit, um der Wahrheit willen und damit die Wahrheit tun in der Liebe. Und das ist die wahrhaft süße Pflicht für uns. Das ist unser heiliges Geschäft. Das ist alles andere als die antichristlich fromme Show, wie sie die scheinheilige Liebe ohne die Wahrheit hervorbringt. Denn es kann keine Liebesgemeinschaft entstehen unter den Gliedern des Leibes Jesu, wenn wir wohl Liebe haben, aber die Wahrheit verleugnen. Viele christliche Vereine sind aber leider neben der Wahrheit gegründet, statt in der Wahrheit. Und so muss aufgrund der apostolischen Lehre gesagt werden, entgegen dem Gotteswort im Psalm 133, es ist nicht fein und es ist nicht lieblich, wie Zwieträchtige beieinander wohnen an einem Altar, so als wären sie einträchtige Brüder. So viel zur Wahrheit und Liebe im Sinn dieses zweiten apostolischen Lehrbriefes des Johannes. Nun aber folgt dem dritten Vers ein neues Wort der Zuneigung. Der Apostel hatte vorhin die Gemeinschaft, in welcher er mit seinen Brüdern stand, als Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus bezeichnet. Und jetzt legt er die Liebe in der Wahrheit, mit der er im Eingang die auserwählte Frau und ihre Kinder umfasst hat, auch in das folgende Grußwort, wenn er schreibt: Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Gnade also, die unsere Schuld wegnimmt, Barmherzigkeit, die uns rettet aus unserem Elend und Friede, der Friede, in den uns Gottes Gnade und Barmherzigkeit versetzt. Das wünscht uns sein apostolischer Gruß und der stimmt überein mit dem Auftakt des Paulus im 1. Timotheusbrief, also schreibt Paulus Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Dieselbe Abfolge dann auch im zweiten Brief des Paulus an Timotheus und im Brief an Titus, als dort steht, an Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Immer diese drei Worte, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, dessen barmherzige Gnade zur Versöhnung und zum Frieden erschienen ist, in dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Durch den Namen Herr, der in den Briefen des Johannes nur hier vorkommt, im Gruß an die auserwählte Herrin und ihre Kinder und in dem der Apostel wiederholt von dem Sohn des Vaters spricht. Und er sagt nicht, und von seinem Sohn, sondern von dem Sohn des Vaters. Dadurch hebt der Apostel deutlich hervor, dass allein von dem Wahrhaftigen, von Gott in Christus, Gnade, Barmherzigkeit und Friede herkommt. Aber gerade deswegen ist das ganz gewiss und wahrhaftig. Das tritt schon in seinem ersten Brief deutlich hervor, wo geschrieben steht: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und wie in jenem ersten Brief, so auch bei Paulus, Glaube und Liebe zusammenstehen, so sind auch hier im zweiten Brief Wahrheit und Liebe unzertrennlich. So auch im dritten Johannesbrief, wo er über seinen geliebten Bruder Gaius schreibt: Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Und hier erfahren wir einmal mehr, dass es die durch den Glaubenssinn erkannte und erfahrene Wahrheit ist, in der der Apostel die Christen als Teilhaber sieht an der Gnade Gottes sowie an seiner Barmherzigkeit und an seinem Frieden. Und wenn er in seinem ersten Brief geschrieben hat: Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Dann erhält hieraus, dass Gott der Vater und der Herr Jesus Christus, der Sohn des Vaters, bei uns bleiben in Gnade und Barmherzigkeit und wir in ihm bleiben im Frieden, wenn wir in der Liebe bleiben, die in der Wahrheit gegründet ist. Das ist das große Thema dieses Briefes, in Wahrheit und Liebe. Johannes mahnt die Gemeinde, beständig zu bleiben in der Wahrheit und in der Liebe, damit ihr der Friede Gottes bleibt, auch in der Stunde der Versuchung. Und damit gehen wir weiter zum nächsten gottgehauchten Vers in diesem wunderbaren Brief. Da steht: Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Auch hier wird die Liebe des Hirten in der Vorgehensweise des Ältesten offenbar. Zuallererst bezeugt der Apostel seine Freude an denen in der Gemeinde, die in der Wahrheit wandeln, bevor er seine Ermahnungen und Warnungen in den Raum stellt. Das ist uns allen nicht unbekannt, nicht wahr? Und so beginnen ja auch die meisten Sendschreiben in der Offenbarung Jesu Christi. Aber konzentrieren wir uns auf den Text, den wir hier im vierten Vers vor uns haben. Gefunden hat er solche unter den Kindern Gottes, über die er sich freuen kann. Warum? Weil seine Augen suchen nach der köstlichen Perle in den Seelen, über die sie wachen. Möge der Herr Jesus es keinem von uns mangeln lassen an solch heiliger Beute. Dass durch unsere Augen stets Ausschau hielten nach diesen Perlen in den Geschwistern. Und wie zart lässt dabei der Apostel als der Hirte unter seinem Oberhirten die auserwählte Frau, die Gemeinde, merken, dass leider nicht alle ihre Glieder ihm dieselbe Freude bereiten. Ich habe unter deinen Kindern welche gefunden, die in der Wahrheit wandeln. Das freut mich. Aber wie sind sie so spärlich gesät heutzutage? Also musste schon Paulus an die Gemeinde der Thessalonicher schreiben: Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Deshalb wohl allen Versammlungen in Christus, unter deren Gliedern noch welche gefunden werden, die das sind, was sie heißen, und die das Ganze noch durchdringen als Salz und als Licht. Denn in der Wahrheit wandeln, das weist hin auf das Wandeln im Licht, wie 1. Johannes 1 sagt. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In der Wahrheit wandeln, das heißt, so zu glauben an das Evangelium von der Liebe Gottes in Christus, dass unser Wandel ein Erfahrungszeugnis ablegt von der Wahrheit in uns. Denn nach unseren Taten werden wir gerichtet, nach unserem Wandel und das nach dem Maßstab der Wahrheit. Wir alle kennen das vom Vater empfangene Gebot und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesu Christi. Und wie das Wort weitergeht, ist uns auch bekannt. Und wir lieben uns untereinander, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Beides im ersten Johannesbrief. Und deshalb führt Johannes jetzt auch hier so fort. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das wir gehabt haben von Anfang, dass wir uns untereinander lieben. Und nun, so sagt er, nachdem ich von eurem Wahrheitswandel mit Freuden gehört habe, nun bitte ich dich, Frau. Seine Bitte keimt hervor aus seiner Freude an dem, was die Gemeinde hat. Und sein Anliegen lautet, die Frau möge doch daran festhalten. Sie möge festhalten, was sie hat. Sie möge ihre Krone festhalten im Licht und in Wahrheit, weil ihr der Herr sagt, siehe, ich komme schnell. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und für wahr, er kommt schnell. Und wenn er auch langmütig ist und freundlich, er kommt schnell. Das beweisen alle seine Worte an uns. Und darum bittet der Apostel so eindringlich, halte fest, was du erhalten hast. Wie auch Paulus zuvor an die Thessalonicher geschrieben hatte, weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesus, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollt wandeln und Gott gefallen, dass ihr immer völliger werdet. Und in dieser Weise auch in 2. Korinther 5,20, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Bitte ist es, die Bitte. Sie macht den Boten Christi aus. Aber um was bittet Johannes die Herrin? Er erinnert sie, die Frau, bei dem Namen ihrer Auserwählung, um nichts Neues. Er bittet sie nur dem alten, unveränderten Gebot des Evangeliums gemäß, dass wir in der empfangenen Liebe bleiben, die sich der Wahrheit erfreut. Und da steht im 2. Johannes 6, und das ist die Liebe, dass wir wandeln nach seinem Gebot. Und das ist das Gebot, wie ihr gehört habt, von Anfang, dass ihr in derselben wandeln sollt. Die Liebe in der Wahrheit und um der Wahrheit willen. Erst die gestaltet unseren Wandel recht nach seinem Gebot. Und der Apostel bittet darum die Glieder der Gemeinde, dass ihre Bruderliebe ein Ausfluss der Gottesliebe sein soll und ihr Liebeswandel ein Wandel nach seinen Geboten. Alles, was sich sonst Liebe nennt, ist nicht von Gott, sondern von der Welt. Und damit sind wir erinnert an den Zusammenhang zwischen Lehre und Leben. Und wir sehen uns ermahnt, nicht jedem Geist zu glauben, sondern wir müssen die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Und schon folgt auf das frisch eingeschärfte Gebot der Liebe die Warnung vor Verführern, deren falsche Lehre Hand in Hand einhergeht mit ihrem verwerflichen Leben. Denn wo die Liebe nicht mit der Wahrheit einhergeht, nicht gegründet ist auf die Wahrheit, sondern auf Menschliches, da herrscht bald irdische und dämonische Verführung. Die Gemeinde, so bittet der Apostel, sollte unbedingt festhalten, was sie von Anfang an gehört hatte, denn es gibt ja nichts Neues im Reich und im Wort Gottes. Das, was sie gehört hatte von Wahrheit und Liebe, also von wahren, rechtschaffenen Wesen, daran soll sie bleiben, das soll sie festhalten. Haltet fest und haltet aus, ruft uns Johannes zu, haltet aus, längst ist doch die böse Stunde da. Im Vers 7 steht dann, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Und das ist die rechte Sprache des sie in der Wahrheit liebenden Ältesten des irdischen Hirten unter dem Oberhirten im Hinblick auf das Wort seines und unseres Herrn. Und siehe, ich komme schnell und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Übersehen wir auf keinen Fall, dass Jesus Sendschreiben von ihm allesamt mit den Worten eingeleitet werden: Ich kenne deine Werke. Und dem entgegenkommend trägt der Apostel jetzt die heilige Sorge, dass doch kein goldener Leuchter gelöscht werden möchte und von seiner Stätte weggestoßen wird und dass keine Garbe, die für Jesus gesammelt wurde, wieder zerstreut und weggeworfen werden möge. Nach vollem Lohn verlangt es den Johannes, wie auch den Paulus, der im 1. Thessalonicher Brief schreibt: Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Wozu aber bedarf es überhaupt dieser Ermahnung? Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben. Wodurch Johannes zuvor so zuversichtlich spricht vom ewigen Bleiben der einmal erkannten Wahrheit. Wir haben nun schon des Öfteren von dieser erfreulichen Zuversicht gehört, die aber auch gepaart ist mit dem vollen Ernst eindringlicher Warnung des Apostels. Und darin stimmt er völlig überein mit seinen Brüdern Petrus, Paulus, Jakobus und Judas. Ja, sie bleibt ewiglich die Wahrheit in denen, die sich vorsehen. Und das geschieht im Glauben, in dem Glauben, der gewirkt und erhalten wird durch Gottes Gnade. Gerade deshalb gibt die Liebe dem Ältesten diese Worte ein. Sie möge sich vorsehen, die Frau, denn wenn auch nur ein verlorenes Kind unter ihnen wäre, dann würde das den Lohn unseres Herrn Jesus schmälern. Und wehe denen, die den Lohn Christi und seiner Diener abbrechen. Wäre Christus dazu von seinem himmlischen Thron herabgestiegen, um umsonst zu sterben? Willst du, will ich, wollen wir seinen Lohn verderben? Sehen wir uns vor. Das müssen wir alle tun, uns vorsehen, wir von Christus Erlösten, in unserer gegenwärtigen Umständen, in unserer gegenwärtigen Zeit, in unserem unvollendeten Lauf. Wir müssen entschieden die Geister prüfen und müssen kompromisslos weichen von allen Irrgeistern und Verführern. Deshalb schreibt Johannes kurz und bündig, sozusagen mit der Schroffheit unerbittlicher Liebe, die keine Vermischung und Vermittlung unvereinbarer Gegensätze duldet: Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen.
Amen.